Ich lese uns den Text aus Johannes 6 von Vers 47 bis Vers 51. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wir haben das auch gerade gesungen in dem Lied vor der Predigt. Er wählt diese Selbstvorstellung im weiteren Zusammenhang unseres Predigttextes nicht zum ersten Mal. Dieses ganze sechste Kapitel des Johannesevangeliums kreist immer wieder um dieses eine Wort und um dieses Thema, das dahinter steht. Was bedeutet das eigentlich, wenn einer Lebensbrot ist? Mir kommen zu diesem Bildwort eine Fülle von Gedanken. Natürlich geht es dabei um Bedürfnisse unseres Lebens ganz allgemein, um das, was wir brauchen, über Essen und Trinken hinaus. Aber davor, finde ich, steht eben dieses Handgreifliche. Essen und Sattsein, fränkische Gastlichkeit oder norddeutsche oder wo denn auch immer. Ich möchte gerne mein Nachdenken über diesen Bibeltext heute Morgen so beginnen. Mit diesem Handgreiflichen. Und auch wenn ich Ihnen und euch jetzt nicht den Tisch decken kann, möchte ich Sie doch mitnehmen auf eine Erinnerungsreise in verschiedene Bäckereien. Das sind nämlich die Läden, die ich mit dem Stichwort Brot verbinde. Als ich vor mehr als 30 Jahren in Erlangen bei Nürnberg Theologie studiert habe, da hatte ich ein Studentenzimmer über einem Bäckerladen. Gräfs Feinbäckerei stand über dem Eingang und gemeinsam mit zwei anderen Studenten haben wir die ehemalige Gesellenwohnung bewohnt. Gesellen gab es so nicht mehr, zumindest haben die da nicht mehr gewohnt und dann war das ja ein gutes Zuverdienst, dass man an Studenten vermieten konnte. Und so die Gerüche des frisch gebackenen am frühen Morgen, die haben uns genauso aus dem Schlaf geweckt, wie noch viel früher die Geräusche aus der Backstube, wenn dort die Arbeit losging, vor Tagesanbruch natürlich. Ich bin das Brot des Lebens. In den Auslagen im Laden konnte man sich Brot kaufen, in allen Formen und Preisklassen. Manchmal haben wir uns nicht nur das gegönnt, sondern auch ein Stück vom selbstgebackenen Kuchen. Aber da gebe ich nun zu, allzu oft hat das unser Portemonnaie nicht hergegeben, also den Kuchen. Und das ist ganz nebenbei ja auch eine Erfahrung, die viele Menschen nicht nur beim Kuchen machen müssen, sondern leider auch beim Brot. Sie können es sich oft nicht leisten. Wie gut denke ich dann, dass es den allermeisten und mir natürlich auch so gut geht? Wie gut, dass wir meistens satt zu essen haben. Eigentlich immer, wenn mir danach ist. Und oft genug ist dann die Auswahl so groß, dass wir unseren Geschmäckern dabei folgen können. Dann bleibt zumindest bei mir das Toastbrot liegen und ich greife lieber zum Sauerteigbrot. Am besten schmeckt mir das, wenn meine Frau das Korn selbst gemahlen hat und den Sauerteig so angerührt hat. Und dann das Brot frisch abgebacken hat, da kommt Gräfs Feinbäckerei nicht mit. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und wo jemand so spricht, kommen uns Menschen eben solche Geschichten in den Sinn, wie ich sie gerade von mir ein bisschen erzählt habe. Essensgeschichten. Bedürfnisse werden befriedigt. Wir erinnern uns an Sattsein, an genug haben, vielleicht ja sogar ein Stück an Überfluss. Genauso eckig ist den Gesprächspartnern Jesu, von denen der Evangelist Johannes berichtet. Unsere Väter, so haben, sagen sie, haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Und dann kommt diese alte Geschichte. Und indem Sie das sagen, sagen Sie auch, damals ging es uns doch gut, wir waren gut versorgt, von Gott selber. Darum geht es in der biblischen Manna-Geschichte. Wer so redet, der ist satt, zumindest in seinen Gedanken. Und wenn man satt ist und dann dieses Wort hört, ich bin das Brot des Lebens, dann fragt man schon mal nach, was ist denn das jetzt nun Besonderes? Was meinst du, der du so redest? Nur eine neue Sorte vielleicht, Roggenmischbrot statt Kastenweißbrot, brauche ich das? Sollte ich das brauchen? Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus, aber bei seinen Zuhörern macht sich Skepsis breit. Und dann nimmt Jesus in den Versen unseres Textes, den ich gelesen habe, diese alte Manna-Erzählung noch einmal auf. Aber er erzählt sie anders, so wie sie damals erlebt und erfahren wurde, als Israel durch die Wüste zog. Also nicht als Geschichte, Erinnerung daran, es geht uns gut, wir sind satt geworden, alles ist wunderbar. Sondern als Israel nach dem Auszug aus der Gefangenschaft in Ägypten in das verheißene Land zog durch die Wüste, da war die Brotfrage mehr als nur eine Geschmacksfrage. Es ging ums wirkliche Überleben. Wenn das so weitergeht, so sagten sie damals, dann kommen wir um vor Hunger. Und das Himmelsbrot, das Gott seinen Menschen schenkte, machte nicht nur satt, es ermöglichte auch überhaupt das Überleben, das Leben in seiner Grundsätzlichkeit. Die Älteren von Ihnen und euch werden das kennen, diesen Unterschied. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Hungerjahre, die sogenannte schlechte Zeit. Ich kenne das nur aus Erzählungen. Meine Eltern haben uns Kindern davon berichtet, wie kostbar ein Stück Brot war, eine warme Mahlzeit. Und sie haben das vor allen Dingen erzählt, wenn es darum ging, dass wir den Teller nicht leer essen wollten oder dass wir gesagt haben, ach, den Brotaufstrich mögen wir aber nicht. Essen, so sagt es Jesus, das ist mehr als nur Bedürfnisbefriedigung. Es hat auf ganz elementare Weise mit Überleben zu tun. Und dann fügt er dem einen sehr ernüchternden Gedanken an. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sie sind trotzdem gestorben. Obwohl sie damals Brot aus dem Himmel bekamen. Sie wurden damit nicht unsterblich. Obwohl Menschen essen und trinken und Bedürfnisse befriedigen ein Leben lang, sie können dem Tod nicht ausweichen, nicht entfliehen. Obwohl Menschen zu allen Zeiten so vieles aufwenden, um das Leben zu füllen, zu erfüllen, am Ende reicht es nicht hin, irgendwie bleibt da immer eine Lücke. Und wer das bei sich selber entdeckt, wer sich selber erfährt als bedürftiger Mensch, der verlässt dann, im Bild gesprochen, die Backstuben unseres Alltages. Und er betritt das, was man den religiösen Brotladen nennen kann. Wo es also nicht nur um das geht, was man in den Mund nimmt und kaut und schluckt und davon satt wird, hoffentlich, sondern wo es um Sinn des Lebens geht. Wie komme ich klar mit diesen Lücken in meinem Leben? Wie komme ich klar mit dem Sterben, das vor mir liegt, mit Leid, mit Not, mit Krankheit, all diese Fragen? Andere Auslagen sind das, die in den religiösen Brotläden liegen. Wir erleben uns Menschen aber dabei auch mit unseren eigenen eingeschränkten Möglichkeiten. Und dann ist es, als stünden wir vor der Theke mit knurrendem Magen, aber wir haben das Geld vergessen. Wir können uns nicht versorgen. Und für mich schildert der Abschnitt aus der Jakobsgeschichte, den wir in der Lesung gehört haben, eine solche Szene. Das Jakob, der hatte es in seinem Leben zu etwas gebracht. Große Herden begleiteten seinen Weg. Der Reichtum ist mit Händen zu greifen. Viele Lebenswünsche konnte er sich erfüllen, selbstverständlich auch das Sattsein. Und vieles hatte er auch in seinem geistlichen Leben erfahren, in seinem Leben mit Gott erreicht. Der Segen, den er sich zuerst geholt hatte auf ziemlich krummen Pfaden, der ist mit ihm gegangen. Gott war ihm gut. Er hatte ihn mit vielen Gütern beschenkt. Also ähnlich wie Gott dem Volk in der Wüste das Manna gegeben hatte, Himmelsbrot. Und dann jetzt das, er ist zurück auf dem Weg in die Heimat, zurück an die Anfänge seines erfolgreichen Lebens. Und genau in dieser Situation, in der sich eigentlich der Kreis schließen könnte und wie wir das heute so sagen, alles ist gut, wie das so sein könnte, da stolpert er. Er stolpert über die eigene Schuld, den Bruder, den er betrogen hat. Der steht nämlich auf der anderen Seite des Flusses, den er dadurch ziehen muss. Und die Frage ist natürlich da, wie wird diese Begegnung mit Esau werden? Der reiche und mächtige und satte Jakob, ihm ist so vieles gelungen. Er begegnet uns in dieser Szene als ein Mensch, der bedürftig ist. Er steht im Bild gesprochen an der Theke des religiösen Brotladens, aber er hat kein Geld. Er kommt aus eigener Kraft nicht weiter. Nicht heran an den Bruder. Er kann sich die Vergebung seiner Schuld nämlich nicht selber sagen. Und weil er das genau weiß, dass er sich das ja nur einreden würde, wenn er es sich selber sagen würde, darum bittet er um den Segen Gottes. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er hält mit aller Kraft diese Person fest, die ihm da im Fluss entgegentritt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Es geht dabei um mehr als um Sattsein. Es geht um das Leben als Ganzes. Auch um die Situationen, in denen wir ähnlich wie Jakob Hilfe von außen brauchen, weil wir uns eben als Bedürftige empfinden. Ich brauche Hilfe, weil ich mir das, was mir jetzt helfen könnte, noch nicht einmal selber nehmen kann. Mit einem Handgriff. Menschen in der Pflege kennen das. Sie können den Trinkbecher nicht mehr alleine greifen. Das muss ihnen gereicht werden. Gemeint sind aber nicht nur körperliche Einschränkungen. Was ist denn da, wo Beziehungen in der Familie oder in der Nachbarschaft so verfahren sind, dass wir aus eigener Kraft kein Miteinander mehr hinbekommen? Manchmal kriege ich das so mit. Scheinbar keine Angehörigen, aber ach doch, ja, die gibt es ja. Aber seit Jahren sind die zerstritten oder seit Jahrzehnten. Was denn jetzt? Was ist mit den Situationen, in denen wir nach einer neuen Lebensaufgabe suchen? Aber irgendwie fehlt auch so der innere Antrieb, etwas Neues zu wagen. Spätestens seit dem letzten Jahr, in dem Tabea grün geworden ist, begegnet der Satz, was mir gut tut, an jeder Ecke im Werk. Und die Leitungsebenen haben es uns gesagt, sie haben es deutlich gemacht. Sie möchten nicht nur, dass die Bewohner und Bewohnerinnen in den Tabea-Standorten, dass es ihnen gut gehen soll, sondern das Versprechen gilt auch für all diejenigen, die im Werk arbeiten. Was mir gut tut. Weiß ich das? Was könnte das sein? Sind meine Wünsche überhaupt zu realisieren? Was denn, wenn nicht? Oder werden damit Bedürfnisse geradezu aufgeweckt, die im Ernst genommen niemand decken kann? Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Das heißt, auch er deckt den Tisch. Kein Mensch. Er tut es auch dort, wo Menschen an ihre Grenzen stoßen. Davon bin ich überzeugt. Die eigenen Bedürfnisse, ich kann sie nicht erfüllen oder nicht mehr erfüllen. Die Wünsche anderer, selbst wenn ich dem gerne nachgeben wollte, ich komme nicht hinterher. Es gibt für uns Menschen Grenzen und Menschen, die alt sind oder die krank sind, die merken diese Grenzen viel deutlicher als andere, die so nichts umhauen kann, 30, 35 Jahre alt, in der Fülle der Kraft vielleicht. Die letzte Grenze ist der Tod. Jesus erinnert daran. Selbst das Manna vom Himmel hat keine Unsterblichkeit verliehen, aber dann fährt er fort: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und da ist sie aufgehoben und durchbrochen, die Grenze des Todes, weil Jesus selbst sich für uns gegeben hat. Ist das so? Das leuchtet auf im Nachsatz unseres Predigttextes. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben in der Welt, heißt es da. Und dieses Aufleuchten, diese Erinnerung an Kreuz und Golgatha, das ist nicht nur düster und traurig, sondern da ist Licht, das helle Licht der Auferstehung oder das Licht des neuen Morgens, den Jakob am Fluss Jabok erlebt. Der Tisch ist gedeckt. Gott hat in Jesus alles für uns vorbereitet. Brot ist da, Lebensmittel, Bedürfnisse können erkannt werden, sie kommen zu ihrem Recht. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, auf diesen gedeckten Tisch immer wieder hinzuweisen. In der Vorbereitung habe ich an meine Kollegin von der vom Hospizdienst in Hamburg gedacht. Die macht es den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer ganz besonders schön. Sie deckt den Tisch, sprichwörtlich, wörtlich. Sie stellt Blumen hin, nicht nur irgendwelche, sondern ganz besondere. Und die werden ganz besonders geordnet, und so, dass das alles einen Sinn hat und zu den einzelnen Themen der Abende passt. Und man kann fragen, naja, geht nicht auch eine Topfpflanze? Natürlich geht das auch, aber sie sagt, das ist, gehört mit zu meiner inneren Haltung, zu meiner Aufgabe. Wir kümmern uns um Menschen am Ende des Lebens. Wir machen hier Sterbebegleitung. Wir decken diesen Menschen den Tisch im übertragenen Sinne. Und das mache ich hier auch für die Ehrenamtlichen. Sie ist mir darin Vorbild. Den Tisch decken oder an den gedeckten Tisch Gottes erinnern. Hier in dieser Kirche geschieht das in jedem Gottesdienst. Und ich glaube nicht nur dort. Ich habe das vorhin gesagt, ich habe in Hamburg als Diakoniewerkspastor keine Kirche oder auch keine Kanzel. Es gibt da keine. Also es gibt eine Festhalle da, wo Gottesdienst gefeiert wird. Aber die hat auch so ein bisschen mehr Zweckcharakter. So biete ich als Pastor zwischendurch Geistliches an. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, für die Bewohner, die nicht mehr in die Festhalle kommen können. Auf den Wohnbereichen, in den Zimmern. Manchmal ist der Tisch gedeckt, einfach wenn ich zu einem Geburtstagsbesuch komme. Manchmal wird er gedeckt, wenn wir auf dem Wohnbereich Passionsgottesdienst feiern. Manchmal ist er gedeckt immer mal wieder für Mitarbeiterandachten im Haus. Und dann passiert hin und wieder Folgendes. Es kommt fast keiner zu den Mitarbeiterandachten. Auch zu den Gottesdiensten auf dem Wohnbereich kommen nicht so sehr viele, weil die nicht mehr können gerade oder was weiß denn ich. Man kann darüber traurig sein, aber ich sage mir, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass der Tisch gedeckt ist. Dass es dieses Angebot gibt, das Gott uns macht und dass an dieses Angebot erinnert wird, immer mal wieder. Und hier und da nehmen Menschen das auf, lassen sich einladen, lassen sich mitnehmen, hineinnehmen in diesen Alltag, in ein Leben mit Gott, das nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern auch unterhalb der Woche. Vielleicht ist das, was wir dabei tun, kleinteilig. Und trotzdem finde ich, das ist ein Kennzeichen von Diakonie, dass Gott und sein Wort zu finden sind, nicht verborgen sind, nicht versteckt sind, sondern dass man sagen kann, wenn man denn will, da und dort, da kannst du hingehen, mit dem kannst du reden, da gibt es eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Worte und Gesten, die es braucht, um Gott zu begegnen. Auch und gerade dort, wo es uns die eigene Sprache verschlägt. Ich glaube, dass uns das allen gut tut. Amen.